zurüsten dürfen. Ich freue mich wirklich, mit euch heute das Wort teilen zu dürfen. Das ist die erste Predigt in unserem Gebetsplan, den wir haben. Aber ganz viel hat schon Simon von meiner Predigt heute gesprochen. Ganz viel kam schon vor einer Woche dran. Es geht um Liebe, es geht um die Jahreslosung. Wie heißt die Jahreslosung? Wer weiß sie? Wer kennt sie? Ja?
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Genau darum soll es heute auch gehen, um Gottes Liebe zu dir und zu mir. Und wie schon gesagt, wir hatten eine gute Einführung von Fritz und von Gunnar Begerau vor einer Woche, als der Fritz hier stand und begonnen hat, Psalm 18 zu zitieren, ich liebe dich, Herr. Da ging mir schon das Herz auf. Ich kannte ja schon den Predigttext. Und als dann die Predigt kam über Psalm 23 und über die Herausforderungen von den Psaltern, über die Zusagen und die Ansagen, die in den Psalmen stehen, und Gunnar das ausgeführt hat, dass wir einander brauchen, dachte ich, na prima, das ist wirklich die Einführung in die Predigt, die ich hier halten darf. Wir brauchen einander. Denn dieses einander brauchen, das hat was mit Liebe zu tun. Das hat was mit Liebe zu Gott und mit der Liebe untereinander zu tun. Ja, ich fand das so schön, als er es gesagt hat, vielleicht sitzt du jetzt hier und du kannst gar nicht begreifen, wie das jetzt jemand nicht empfangen kann, dass es einem gut geht. Und er so gesagt hat, guck mal zu deinem Nachbarn, ob es dem genauso geht, vielleicht musst du für ihn beten. Ich möchte es etwas erweitern, weil sehr oft den Nachbarn, dann kennt man ja doch mal ganz gut, rutsch mal so zwei solche Reihen nach hinten und guck da dann deinen Nachbarn an und frag ihn mal, wie es ihm geht. Das hat ganz viel mit unserer heutigen Predigt zu tun. Ich denke, es ist ein Text, wo ganz viel Liebe drinsteht, aber es ist auch ein herausfordernder Text. Wir gehen da gleich nochmal darauf ein. Herausfordernd insofern, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es darum geht, wenn Forderungen kommen und wenn es um Pflicht geht. Also ich bin ja da klasse drin, wenn jemand was von mir will und ich verpflichtet werde, etwas zu tun, was vielleicht da auch noch gegen den Kram geht. Aber der Text, der beginnt damit. Und den möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung und werde nachher noch dann überschwenken auf die Elberfelder. Also das zu meinen Übersetzungen. Der Text steht im 1. Johannes 4, ab Vers 11 und geht in das 5. Kapitel hinein. Wer mitlesen möchte, 1. Johannes 4, ab Vers 11. Und da steht, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, und jetzt kommt die Herausforderung, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als den Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn du das bei, wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir den Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Und so ganz zum Schluss gibt der Text nochmal Vollgas. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Und jetzt kommt es ganz einfach. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. War etwas irritiert. Ich höre da ein Echo. Wäre schön, wenn das abgestellt werden kann. Ja, es geht um Liebe in diesem Text. Es geht um eine fast unfassbare Tatsache, wie ich finde. Wir Vers 12, Vers 15 lesen. Dann steht da, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ich weiß nicht, wie ihr da damit umgeht, ob euch das schon wirklich mal ins Herz gefallen ist, dass Gott in dir lebt. Um diese Liebe geht's. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich diese Liebe auch brauchen. In der Bibel, da steht von falschen Christussen, die auftauchen. Vor denen wird gewarnt und wir haben zu unterscheiden. Und unterscheiden können wir es dann, wenn wir in dieser Liebe leben. Weil Gott dann in uns wohnt. Oder andersherum. Gott wohnt in dir und du kannst diese Liebe leben. Der erste Johannesbrief ist eine Zeit hineingeschrieben, wie Bibellehrer sagen, in die Gnosis, in die Zeit von Wissenden. Wissend sind auch heute sehr, sehr viele. Ich denke da an einen Bericht über Yuval Noah Harari, wenn den jemand kennt. Harari ist ein Sprecher vom World Economic Forum, also von dem Treffen in Davos, wo sich die Eliten der Welt treffen und mehr oder weniger auch ein Berater von dem Klaus Schwab, der das alles organisiert. Und wenn ihr den mal gehört habt, der hat so abstruse Theorien, da fällt dir nichts mehr ein. Wie gesagt, ein Sprecher, das ist ein Philosoph, der hat Bücher geschrieben. Bill Gates und Barack Obama sagen offen, sie haben sich von ihm inspirieren lassen. Und dem seine Ideen sind, ich sage es mal einfach nur zwei. Dem seine Ideen sind zum Beispiel, wir sind dabei, so sagt er, wir sind dabei, eine Klasse von Menschen zu schaffen, die ökonomisch nutzlos sind. Und die gehört abzuschaffen oder die wird sich abschaffen. Eine weitere Aussage von ihm ist, und nochmal, Sprecher vom BEF, dort, wo sich die Eliten der Welt treffen, um Geschäfte miteinander zu machen. Eine weitere Aussage von ihm ist, wir sind besser als Gott. Das hat er in einer Kirche gesagt in den USA. Wir sind besser als Gott. Gott konnte nur organisch schaffen. Alle Giraffen und Affen und Pflanzen und alles, was es da so gibt, sind ja organisches Material und das Leben, er konnte nur organisch schaffen. Wir aber sind dabei, sagt Harari, Cyborgs zu schaffen. Künstliche Intelligenz, Chips in Hirne einzupflanzen. Und er beschreibt dann, dass es ihm ja sehr geholfen hätte, weil dann hätte er schon mit 16 erkannt, dass er homosexuell wäre und hätte sich nicht um Frauen bemühen müssen und hätte da durch die Algorithmen, die ihm dann gesagt haben, hey, guck da lieber auf Männer als auf Frauen, dann fällt es dir leichter im Leben, das hätte ihm dann beim Denken geholfen. Und er sagt das nicht als Metapher, das betont er, auch mit der Klasse von Menschen, die geschafft werden, das betont er ein paar Mal, sondern sagt, nein, wir stehen kurz davor. Und noch im 21. Jahrhundert, nach seinen Aussagen, wird genau dieses geschehen. Falsche Christusse werden aufstehen. Und umso mehr müssen wir unsere Herzen öffnen für die wahre Liebe Gottes, um auch vor dem gewappnet zu sein. Genau in so eine Zeit der Erkenntnis wurde der Johannesbrief geschrieben und Johannes findet ganz deutliche Worte, wie Christen damit umzugehen haben und wie Christen leben können, auch um gewappnet davor zu sein. Und deshalb steht ganz oben drüber über der Predigt Gottes unfassbare Liebe und was du damit zu tun hast. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, Gott wohnt in dir, eine Tatsache. Einfach mal die Frage, weißt du, dass Gott in dir wohnt? Diese Tatsache? Und wenn, dann warum? Was zeigt dir, dass Gott in dir wohnt? In Vers 13 steht, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und dass er und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf diese abstrusen Theorien. Sein Geist in dir, das ist so ein Beweis, das ist von dieser Tatsache, wenn du in der Bibel liest und solche Aussagen miteinander vergleichst, dass du weißt, du bist in Gott, wenn dir das vom Herzen her komisch vorkommt. Und ein weiterer Beweis ist die Bekenntnis. Weil du Jesus bekennst in Vers 15. Wenn du rausgehst und Jesus bekennst, das sind zwei Beweise, die in dir wirken. Und das hat alles miteinander zu tun. Aber jetzt gehen wir mal der Reihenfolge nach nochmal. Ich habe gesagt, der Text, der beginnt irgendwie mit einer Schwierigkeit in Vers 11. Da steht was von der Pflicht zu lieben. Ja, die Pflicht zu lieben. Geht es überhaupt? Können wir überhaupt lieben? Ich lese uns Vers 11 nochmal vor. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist die Pflicht. Die Frage ist denn, wie hat uns Gott denn geliebt? Wie hat Gott uns geliebt? Genau. Die Antwort, die steht multiple in der Bibel, aber auch in Vers 9 und 10 vom 1. Johannesbrief im Kapitel 4. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung vor unseren Sünden. Und Johannes 3, Vers 16, sag's nochmal. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Liebe Gottes hat als erstes etwas mit einer leidenden Liebe Gottes mit dir zu tun. Und Gott hat seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, den hat er gesandt, um ihn zu opfern. Dass wir, dass du andere lieben kannst, das hat einen Grund. Und dieser Grund ist, dass er zuerst geliebt hat. Das ist nicht dein Verdienst, es ist sein Verdienst. Hätte er nicht zuerst geliebt, wäre es dir einfach unmöglich, andere zu lieben. Und nicht die Aufforderung, die hier steht, diese Pflicht steht an erster Stelle, andere zu lieben. Sondern an erster Stelle steht das, dass du dein Herz aufmachst für diese Liebe, damit sie durch dich hindurchfließen kann, zu anderen hin. Und das ist nur möglich durch den Kreuzestod Jesu. Durch das, was Jesus Christus auf Golgatha getan hat. Dieser Kreuzestod, und das freut mich so, der steht auch in diesem Jahr über allem. Dieses Evangelium, diese frohmachende Botschaft, dass Jesus alles für dich getan hat, damit du Leben hast, damit deine Sünden vergeben sind, das steht auch in diesem Jahr ganz oben drüber. Und ich denke, so kann auch das Jahr beginnen. Die Voraussetzung, dass du lieben kannst, seine unfassbare Liebe zu dir. Aber wie gesagt, diese Herausforderung, die Pflicht, das ist Gott wichtig, das ist Johannes wichtig und damit auch Gott wichtig, weil er es aufschreiben hat lassen, die wird wiederholt in den Versen 11 und 20. Wir kommen da noch darauf. Es ist wichtig, diese Tatsache, Gott wohnt in dir. Ich möchte euch nochmal ganz kurz erzählen, wie es mir da ging, als ich das so begonnen habe, mehr zu begreifen, vollumfänglich zu begreifen, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Aber ich weiß, es war eines der größten Aha-Erlebnisse in meinem Leben, als ich mit dieser Bibel hier im Epheser 2 unterwegs war und es gelesen hat, die Sache mit Gottes Hausgenossen. Und wir sind ein Tempel im Geist für Gott. Gott wohnt in einem Tempel und du selbst bist ein Tempel, wo Gott drin wohnen möchte. Lies mal Epheser 2. Ich fand es so grandios, ich kann es euch gar nicht beschreiben, aber es ist eine Tatsache, es ist ein Fakt, dass Gott in dir wohnen möchte. Und ich frage dich, bist du dir bewusst, wie Gott, dieser heilige Gott, dieser Schöpfergott, der alles gemacht hat, wie Gott dich adelt, wenn du ein Leben mit Jesus Christus beginnst und er beginnt in dir zu wohnen, Gott selbst, macht er das nochmal ganz neu bewusst, dass du Tempel von diesem heiligen Gott bist. Und dann frage ich dich, hat das Auswirkungen? Ich frage dich und mich, hat das Auswirkungen? Hat das Auswirkungen in deinem Leben, in deinem Tun, in deinem Verhalten, wenn du dir bewusst bist, dass Gott in dir lebt? Stell dir das nochmal vor, dieser heilige Gott, der wohnt in dir. Und er möchte seine Liebe in dich hineinschütten, damit sie hindurchfließt durch dich. Wie geht es diesem heiligen Gott, der in dir wohnt, wenn du dran bist zu sündigen? Wenn du dir die Bilder anschaust, die du nicht anschauen sollst, weil sie ihn entehren. In deinem ganzen Verhalten, in deinen Freundschaften, in der Ehe, im Umgang mit deinen Kindern. Wenn Zorn groß wird, wenn Streit groß wird. Autofahren. Reicht diese Predigt der Liebe bis zur nächsten Ampel und dann hast du es wieder vergessen? Oder möchten wir uns von dieser Liebe wirklich überwältigen lassen? Oder die Steuererklärung, Steuerhinterziehung, mal fünf gerade sein lassen, ist ja nicht so wichtig. Wie geht es da diesem heiligen Gott in dir? Und Gottes Wort ist da eindeutig drüber. Das steht schon ganz am Anfang der Bibel, als Kain zornig wurde, nachdem sein Opfer von Gott nicht anerkannt wurde. Das steht in 1. Mose 4. Und der Herr sprach zu Kain, Warum bist du zornig und warum hast du dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich, das Gesicht? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Wir sollen über die Sünde herrschen. Die Bibel findet dort sehr, sehr klare Worte. Und ich möchte da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen. Denn das ist die Ansage, wir sollen über die Sünde herrschen, wenn sie groß wird. Aber wir haben ja auch noch den Johannes, der uns geschrieben hat. Und das steht nochmal da ganz oben drüber. Johannes 1 steht: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das möchte ich dir zusprechen. Mach dir immer wieder bewusst, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der in dir wohnt, das ist eine Tatsache. Aber entsprechend dürfen wir auch unser Leben gestalten. Und wenn denn Sünde hochkommt, hier steht's: Wir sind rein und gerecht. Das Blut reinigt uns von jeder Sünde. Wie heißt es immer? Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das dürfen wir tun mit unserem Herrn an der Hand. Wir haben gerade gesprochen über Gottes leidende Liebe. Und diese wirkt die Liebe in dir. Dieses Gottes in dir wohnen, das hat Auswirkungen oder es soll Auswirkungen haben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Gott wohnt in dir, ein Bekenntnis. Von der leidenden Liebe zur wirkenden Liebe. Ja, was wirkt denn nun die Liebe? Wir Verse 14 und 15 lesen. Dann steht dort: Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wer bekennt? Es geht um Bekenntnis. Heiko Grimmer sagt über diesen Abschnitt, Bibellehrer: Von der christlichen Liebe kann man nicht reden, ohne vom Geist Gottes zu reden. Denn die Liebe ist die erste Frucht des Geistes. Vom Geist Gottes kann man aber nicht reden, ohne von Jesus zu reden. Denn der Geist Gottes bezeugt ihn. Wenn du beginnst, mit Jesus Christus zu leben, dann bist du versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Dann wohnt Gott in dir und du bist versiegelt. Und das, dieses Wohnen von Gott in dir, soll nicht nur bewirken, von der Sünde Abstand zu halten, sondern diese Liebe und die Bekenntnis, die sind untrennbar miteinander verbunden. Weiß nicht, ich bin als junger Erwachsener zum Glauben gekommen und ich weiß noch, wie das in mir gebrannt hat, wie ich es jedem erzählen wollte, der mir über den Weg kam, weil das so logisch erschien. Diese Erkenntnis Gottes, das erschien mir einfach nur logisch. Und ich wollte es jedem erzählen. Und es hat gebrannt. Und ich habe Jesus bekannt. Manchmal auch auf sehr stürmische Art und Weise und damit andere verprellt. Aber ich dachte doch, der muss es doch auch kapieren. Ich habe es doch auch kapiert. Wir dürfen auch begreifen, dass es reine Gnade ist, mit Jesus zu gehen. Und wenn die Gnade, wenn die Menschen sich nicht entscheiden zu dieser Gnade, und jetzt kommen wir zu dem, dass wir uns entscheiden müssen, diese Gnade anzunehmen, hat mit Vertrauen zu tun, da kommen wir auch noch drauf, dann werden wir es nicht bewirken können. Aber wenn du beginnst, mit Jesus zu leben, dann beginnst du, Christus zu bekennen und davon weiter zu erzählen. Und diese Liebe, die wir untereinander haben und dieses Bekenntnis in Christus, das sind untrennbar miteinander verbunden. Wir dürfen von diesem Evangelium auch wirklich nichts weglassen. Das, was dich errettet hat, wenn du das weitererzählst, lass nichts weg und füg nichts hinzu. Das ist das große Problem von ganz vielen Lehren, dass da hinzugefügt oder auch weggelassen wird. Bekenne, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er die Tür ist, dass er das Licht der Welt ist. Und ich frage dich, willst du davon weitererzählen, gerade in diese finstere Welt hinein, die wirklich immer finsterer wird? Oder gibt es ja manchmal, wie mir zumindest mal früher, so ein bisschen ein Schisser, so Angst davor zu haben, ne, der könnte ja schräg gucken. Lass Gottes Liebe in dir wirken, damit du von ihm weitererzählen kannst. Und nicht teilweise erzählen und nichts dazu. Das ist so wichtig. Ich war vor kurzem auf der Beerdigung von einer Tante. Und da hat ein Pfarrer gepredigt. Der musste die Predigt übernehmen von einem krank gewordenen Pfarrer und hat dann quasi seine Aufschriebe dazu benutzt, diesen Trauergottesdienst zu halten. Und da kam es wieder, diese Frage der Taufe. Aber wie, es ist immer schwierig, denke ich, als Pfarrer jemanden zu beerdigen, den du nie in der Kirche gesehen hast. Du kennst da nur die Verwandten, die du auch nie in der Kirche gesehen hast. Und musst jemand beerdigen? Und wie macht man das, auch nach den Lehren, die da teilweise sind? Und er sagte so halbherzig, dass die Taufe errettet. Ich habe ihn nachher gefragt, ob er da wirklich dran glaubt, dass die Taufe errettet. Mit anderen Menschen habe ich da auch schon drüber geredet. Er hat es nicht ganz konkret geleugnet, aber ich habe die große, große Hoffnung. Und ich habe ihn ermutigt dazu, auf die Kanzel zu gehen und das unverfälschte Evangelium von Jesus Christus zu erzählen. Denn das ist, was errettet. Das Evangelium errettet. Und wenn da jemand was hinzutut, wie die Taufe oder was wegnimmt, dann werden dort falsche Hoffnungen geschürt. Und wenn du keine lebendige Beziehung hast zu diesem Herrn und Heiland, aber getauft bist, so wirst du nicht errettet sein. Die lebendige Beziehung zu Jesus Christus ist das, was dich errettet. Oder andere Dinge, ja, muss weitergehen, andere Dinge. Jesus ist Gott, ist auch so ein Thema, wird oft geleugnet. Gibt es im Moment die Diskussion mit der Vereinigung Worthaus, wo dann oft geleugnet wird, dass Jesus Gott ist. Steht schon auf meiner Bibel, glaube auf der zweiten Seite vorne, je nach Übersetzung und Schriftsatz. Da steht ganz am Anfang schon in der Bibel, lasst uns Menschen machen. Da wird er schon beschrieben, der dreieinige Gott. In Jesaja 9, Vers 5, als auf Jesus hingewiesen wird, sein Name wird sein, unser Gott. Ihr Lieben, Bekenntnis und diese Liebe, die sind nicht auseinander zu dividieren. Und wir dürfen auch nicht nur lieb sein untereinander, ohne die Bekenntnis zu Jesus Christus. Es gehört zusammen, so wie Heiko Grimmer das gesagt hat. Und wir dürfen natürlich anderer Meinung sein, bei Geschmacksfragen. Die gibt's genügend in der Bibel. Aber das Zentrum Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der, der errettet. Da dürfen wir keine Abstriche machen. Und da möchte ich euch ermutigen dazu, da in die Welt rauszugehen und es zu bezeugen. Lass die Liebe, die Gott in dich hineingelegt hat, mit dem, dass du beginnst, mit Jesus zu gehen, tut er das. Lass sie aus dir heraussprudeln. Und wie das als Gemeinde geht, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Der dritte Punkt und letzte Punkt, Gott wohnt in dir eine Gewissheit. Diese Tatsache, die darf zur Gewissheit werden. Und dann reden wir von der bleibenden Liebe Gottes. Das beschreibt ein angstbefreites Leben. Sage ich gleich noch was dazu, zu der Angst. Ich lese uns Vers 18 vor. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Glaube und Vertrauen haben ganz viel miteinander zu tun. Der Liebe Gottes sein ganzes Vertrauen zu geben, alles auf diese eine Karte Jesus Christus zu setzen, das ist das, was Gott von dir möchte. Auf Jesus und seine Erlösung. Das ist das, was die Bibel als vollendet sein beschreibt. Die Liebe ist vollendet in dir. Und ich sage auch noch dazu, egal wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, die Liebe ist dann vollendet, wenn du begriffen hast, dass du keine Furcht vor diesem Tod, keine Furcht auch vor dir selber und vor deiner Sünde, weil sie vergeben ist, wenn du sie bekennst, haben musst. Wenn du beginnst, dein Ziel in der Ewigkeit bei Gott zu sehen, beginnt deine Zuversicht. Da beginnt deine Vollendung und die kann dir niemand nehmen. Wenn du Angst vor dem Tod, vor dem Gericht hast oder denkst, du bist ein schlechter Mensch, dann hast du ein Problem. Dann ist die Liebe tatsächlich nicht vollendet. Wie gesagt, Johannes Worte, erstmal nicht meine, Johannes Worte, Gottes Worte. Aber ich habe gesagt, warum er so präzise und teilweise auch harte Worte findet. Wir stehen einmal alle vor diesem Richterstuhl Christi, das ist sicher. So sagen es die Propheten, so sagt es die Bibel. Und ich sage es nochmal, da wird dir keine Taufe helfen. Warum bin ich mir da so sicher? Weil in diesem Wort, in diesem Buch schon vor Jahrtausenden das alles aufgeschrieben wurde. Da steht es drin. Und warum bin ich mir so sicher, dass das die Wahrheit ist? Weil wir in einer Präzision in dieser Bibel die heutige Zeit und die heutige Prophetie da drin sehen können, wie es geradezu unglaublich ist. Wir haben uns im Hauskreis in letzter Zeit ein klein wenig mit erfüllter Prophetie auseinandergesetzt und erstmal am Beispiel der Sammlung Israels und mit dem Einläuten der Endzeit. Die Sammlung Israels ist das deutlichste Zeichen der Einleitung der Endzeit, das Ende der Zeiten, so wird es in der Bibel beschrieben. Und Israel, der Staat, der wurde gegründet und in den Psaltern werden die auf wirklich so präzise die Staaten, die die Arabische Liga gebildet haben, die in der Nacht nach der Staatsgründung von Israel versucht haben, Israel zu überrennen und Israel zu vernichten. Das wurde zu Zeiten Davids schon in der Bibel notiert. Und zwar genau die Länder, die diese Allianz gegründet haben. Das müsst ihr mal lesen. Das ist wirklich irre. Zephania 2, da steht drin, Gaza wird verlassen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn in Gaza mal dort, wo jetzt noch Trümmer stehen, wenn dort Weideplätze sind, dann bist du Augenzeuge von dem, was in Zephania aufgeschrieben wird. Wir wissen, dass Prophetie sich immer in Schritten erfüllt und dass die Propheten, ihr kennt das Bild mit den Bergspitzen, die konnten die Täler nicht sehen und eben immer nur die nächste Bergspitze. Aber eine der Bergspitzen ist, dass Gaza verlassen wird. Ob das nochmal wieder besiedelt wird, ich weiß es nicht. Da wird beschrieben, dass genau dieses Land der Philister, das ist Gaza, wo es schon immer David und Goliath diesen Streit gab. Philister sind im Übrigen keine Nachkommen von Ismael oder sonst irgendwie, sondern die sind eingewandert aus Griechenland, aus Kreta. Diesen Streit, den gab es schon immer. Zephania 2 beschreibt, dass es verlassen wird. Wie gesagt, vielleicht sind wir da gerade Zeitzeuge davon. Und weil diese Bibel das alles so präzise beschreibt, deshalb bin ich mir so sicher, dass dieser Gerichtstag Gottes auch kommen wird, weil der genauso beschrieben wird. Und da brauchst du keine Angst davor haben, weil das Vertrauen in Gott vertreibt jede Angst. Wir dürfen das nicht verwechseln mit dem, dass Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe vor manchem schon Respekt, was so um mich herum passiert. Die Angst möchte ich nicht groß werden lassen. Es steht da nicht, dass du keine Angst in der Welt haben darfst. Aber Jesus Christus spricht dir zu, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe sie besiegt, weil Jesus mit seinem Sieg dich in die Ewigkeit bringt. Und eben vor diesem Tod und vor diesem Weg brauchst du keine Angst zu haben. Jesu Liebe besiegt sie. Wir leben in diesen Kriegszeiten, wir können die Augen nicht davor zumachen. In Israel ist Krieg, die werden vom Norden beschossen, von der Hisbollah. Schon ein Tag nach diesem unsäglichen Event von der Hamas waren da schon Berichte. Wir lesen es leider nicht, aber da ist Krieg, überschattet so alles, was in der Ukraine 20 Autostunden von uns entfernt passiert. Wir leben in Kriegszeiten und wir wünschen uns Frieden. Aber Kolosser 1 sagt uns auch ganz deutlich, mit welchem Frieden wir zu rechnen haben, nämlich das Blut Christi, dass er den Frieden mit Gott macht. Und der wichtigste Frieden ist der Frieden mit und in Gott, den du haben darfst. Warum sagt denn Jesus Christus, fürchte dich nicht? Vor was fürchten wir uns? Furcht heißt in der griechischen Grundbedeutung auch Flucht. Und wer sich fürchtet vor Gott, darf nicht den Fehler machen, zu fliehen vor Gott. Denn Furcht vor Gott ist auch eine Art Flucht vor Gott. Und dabei bist du doch der Geliebte Gottes, wie wir gesehen haben. Flieh nicht vor ihm weg, mach die Flucht nach vorne zu ihm hin. Das ist das, was dir Frieden bringt. Du bist der Geliebte. Furcht kann nur dort sein, wo man mit Strafe rechnen muss. Und ich hau sie einfach mal raus, diese steile These. Wenn du Furcht hast, oder wer Furcht hat, lebt in Sünde. Wenn du Furcht hast vor diesem Tod, dann lebst du in Sünde. Und zwar nicht in der Sünde, wie jeder von uns irgendwie tut in unserem Miteinander, die wir bekennen vor Jesus Christus, sondern in einer verharrenden Sünde. Untreue. Untreue in der Ehe. Wo beginnt sie? Jesus sagt da auch deutliche Worte. Dort, wo dein Blick sich begehrlich zum anderen hinwendet, dort beginnt die Untreue, dort beginnt der Ehebruch. Ich habe schon gesagt, Steuerhinterziehung. Aber es kann auch sein, nicht bereinigter Streit. Wie schön ist es, den Bruder, die Schwester in den Arm zu nehmen, wenn wir mal daneben waren und um Vergebung zu bitten. Die verharrende Sünde kann sein, nicht bereit sein, anderen zu vergeben. Oder vielleicht hast du wirklich kein Leben mit Jesus Christus. Dann lade ich dich ein, mach fest in ihm, damit du Frieden findest. Furcht ist Flucht weg von Gott, so wie Adam. Der nach der Sünde hat sich versteckt. Er floh vor Gott. Da war im Übrigen das erste Mal, dass Blut fließen musste, um die Scham von Adam zu bedecken, hat Gott ihm Tierfelle gemacht. Und die Tierfelle, die gibt's nur durch das Blut. Dort, wo du fliehst, wo du wegfliehst vor Gott, geht die Gemeinschaft mit ihm verloren. Und die Liebe kann nicht ihr Ziel finden. Kommen Sie langsam zum Schluss. Ein weiterer Punkt der bleibenden Liebe, von dem wir haben. In Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagen kannst. Aber du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, ich liebe Gott und gleichzeitig deinen Mitmenschen hassen, deinen Mitchristen hassen. Um die geht's hier vor allem. In Vers 21, das Kapitel 4, das endet mit dieser Herausforderung. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und die Bibel ist in einer Zeit geschrieben, wo jede Schwester dann auch weiß, dass sie damit gemeint ist. Das, liebe Geschwister, ist keine Empfehlung, das ist eine Ansage. Das ist ein Gebot Gottes. Und das Interessante an dieser Stelle ist, da steht nirgends davon, dass es dein Freund sein muss. Da steht, das sind deine Geschwister im Herrn. Das sind alle, die hier in der Gemeinde sind, die auch mit Jesus gehen. Der ist damit gemeint. Diese göttliche Liebe, die darin gefordert ist, die ist bedingungslos, weil Gott auch dich bedingungslos geliebt hat, als du noch Fremder, als du noch Sünder warst. Und mit dieser Liebe, die du dort empfängst bei Gott, mit der Liebe dürfen wir einander begegnen. Wie gesagt, deutliche Worte. Wenn du die Liebe nicht hast, vielleicht ist Versöhnung oft ein erster Schritt. Ich sage einfach noch mal ein paar Beispiele, was hier mit Hassen gemeint ist, wenn wir miteinander umgehen. Hass kann sein Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Dass es dir einfach egal ist, wenn es jemand anders um dich rum schlecht geht. Das ist nicht, was wir in einer Familie Gottes haben wollen. Oder ihn gar ablehnst oder gar über ihn spottest. Lasst uns miteinander reden und nicht übereinander. Da ist ganz schnell auch mal Ablehnung oder Spott dabei. Und so ist Liebe unmöglich, wenn wir so miteinander umgehen. Aber die Folgen, wenn wir das ablegen, die sind geradezu phänomenal. Denn dann kann die Liebe in uns wirken. Und da möchte ich euch auch einfach nochmal sagen, ich bin so froh, dass Sikio und ich, dass wir als kleine Familie, und meine Mama kommt jetzt auch dazu, in dieser Gemeinde sein dürfen. Weil genau dort, wo vielleicht gerade der Zeigefinger kam, ich schon so oft erlebt habe, an mir, an uns selbst und auch im Beobachten von dem, was hier in dieser Gemeinde läuft. Und da bin ich so froh, dass da auch unsere Ältesten drüber stehen und die das auch mitführen, dass wir Liebe untereinander haben. Liebe kann sein ein freundlicher Blick, ein Miteinander schweigen, ein Miteinander trauern, einen in den Arm nehmen, auch am anderen festhalten, auch wenn Fehler passieren. Jedem von uns wird es passieren, dass wir Fehler machen. Aber am anderen festhalten, gerade in unseren Familien und unseren Ehen, aber auch in Freundschaften. Oder ganz konkrete Hilfe. Oh, wie haben wir schon Hilfe erfahren, als wir nicht konnten, wie auch immer gesundheitsbedingt und Geschwister sich aufgemacht haben, uns Essen gebracht haben, es teilweise vor die Tür gestellt haben. Die Liebe untereinander, die wird beschrieben in 2. Petrus 1, Verse 7 bis 9. Die möchte ich uns vorlesen. Zweiter Petrus 1, Verse 7 bis 9, da habe ich schon vor 20 Jahren mal in einer Bibelstunde was hingeschrieben. Ich lese es uns mal vor. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Es geht um die Liebe. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Und jetzt wird es beschrieben, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und wisst ihr, genau das passiert in unserer Gemeinde. Und das ist so schön, dass wir uns einander helfen können, dass wir uns einander tragen können. Und da komme ich zum Schluss. Dieses Christusbekenntnis und unsere Liebe zueinander, das ist nichts anderes als ein Christusbekenntnis. Und glaubt mir, wir werden beobachtet. Die Menschen beobachten die Christen, und zwar mit einem ganz besonderen Auge. Ob sie das tun, wovon sie reden, ob sie das tun, und ganz viele wissen, zumindest der Spur nach, was auch in der Bibel steht, wie wir miteinander umzugehen haben. Und wir werden beobachtet. Und nochmal, das ist gut so. Denn das soll einladen, Unser Miteinander soll einladen, damit andere, die verloren sind, zu diesem lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und das können wir tun, wenn wir einander lieben, wenn wir das hinkriegen, was hier in diesem Text beschrieben wird. Ich möchte zum Schluss kommen, diese Liebe, was die alles anrichten kann und andere erretten kann. Das hat Yasir Erik einmal am Schluss seines Buches aufgeschrieben. Ich habe es euch schon mal vorgelesen, aber es passt hier so, so gut, dass ich es nochmal vorlesen möchte, weil er dort die Liebe Gottes beschreibt. Yasir Erik, die allermeisten kennen ihn, war Islamist, ist als Kind in eine Islamschule gegangen, in eine Koranschule, war Islamist und kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und sein Buch heißt Hass gelernt, Liebe erfahren, vom Islamisten zum Brückenbauer. Der hat in seiner Schulzeit in Sudan, hat er mit einigen zusammen, mit Klassenkameraden zusammen, hat er einen Christen fast totgeschlagen als Schüler. Sie dachten, er wäre tot. Die sind vom Baum abgehüpft und haben ihn zum Krüppel geschlagen, wie sich nachher herausgestellt hat. Und Yasir Erik kam zum Glauben, ihr wisst, er ist Pastor, es gab eine Pastorenkonferenz, und da ist Folgendes passiert. Er denkt an die Schuld, die er in dieser Nacht auf sich geladen hat. Die Schuld, die ich in dieser Nacht auf mich geladen hatte und jahrzehntelang verdrängte, hatte mich eingeholt. Ja, sie schaute mich an, hatte ein Gesicht und einen Namen und sie lebte. Yasir Erik war ein Leben lang unterwegs mit dieser Schuld, also da jemand dachte, totgeschlagen zu haben. Zakaria. Nie hätte ich damit gerechnet, ihn jemals wieder gegenüberzustehen. Mein Mund war so trocken, dass ich nicht schlucken konnte. Ich war sprachlos. Zakaria hielt die Stille aus. Die Zeit schien stillzustehen. Mit gebrochener Stimme fing er langsam an zu reden. Yasir, sagte er und machte eine Pause. Seine Stimme klang friedlich, ja fast fröhlich, als ob er nicht seinen Feind, sondern seinen Freund wieder treffen würde. Dann sagt er nur einen Satz, über den ich noch heute staune. Weil du mich so abgrundtief gehasst hast, habe ich immer für dich gebetet. Mit seiner verkrüppelten Hand öffnete er seine Tasche und nahm seine Bibel heraus. Seine Hand zitterte, als er den Deckel des abgenutzten, zerfledderten Buches öffnete. Er zeigte mir die erste Seite. Dort stand eine Gebetsliste, auf der er Namen untereinander geschrieben hatte. Ganz oben las ich meinen Namen, darunter den Namen unserer Schule. Der Bruder, der jetzt ein Bruder ist, ihn hat er fast totgeschlagen. Und er schreibt zum Schluss, in Zakarias Verhalten zeigt sich mir die Liebe Gottes in all seiner Größe. Denn Hass mit Hass zu begegnen ist menschlich, aber Hass mit Liebe zu begegnen ist göttlich. Es ist mehr, als wir aus eigener Kraft tun können. Und das ist das, was ich uns weiter wünsche in dieser Gemeinde, dass wir das aufrechterhalten können, dieses Miteinander. Diese Liebe, die wir im Miteinander erfahren, das ist so wunderbar. Macht's weiter. Es ist ein Zeugnis für die Welt, die immer finsterer wird. Und wir wollen doch auch von da draußen noch möglichst viele einladen, damit sie mit uns hier Gottesdienst feiern können und diese Liebe auch verspüren und erfahren dürfen. Danke für euch alle. Amen.